Ja, hallo, hier sind Spieler 2, der Chris und der Manu von der Gamescom. Und wir sind eigentlich mittendrin. Wir haben noch ein paar Termine, ein paar Sachen, die wir uns angucken heute und morgen. Wir haben aber schon ein bisschen was gesehen und ja, wir erzählen dann mal, was wir so gesehen haben. Was gut war.
Manu, was hast du dir bisher angeschaut?
Viel zu viel. Aber das, sollen wir chronologisch eigentlich vorgehen oder sollen wir
ja, von den Tops das Einfachste, sonst kommen wir durcheinander.
Also das allererste Spiel, was ich angeschaut habe, war Payday. Ist The Heist. Payday The Heist von Sony, wie heißen die, SOE? Sony
Online Entertainment.
Bin ich erstmal reinmarschiert um 9, die wussten erstmal, waren noch mitten im Kaffee trinken und am Zigarette rauchen, aber haben dann doch irgendwie Lust gehabt, mir dieses Spiel zu zeigen. Ist so ein, kennt ihr den Film Heat?
Ja, klar.
Ja, also das als Spiel. Die haben sich das ganz klar als Vorlage genommen. Ich habe so nachher gefragt, was sind eure Inspirationen gewesen? Und die so, also der Film The Heat, dann noch ein bisschen von The Heat und dann noch The Heat. Du spielst
aber eine Lizenz haben sie nicht.
Nee, leider nicht. Ja, das wäre noch gut gewesen. Ja. Ja. Du spielst einen von vier Charakteren, die dann halt so mit so einer Gangstermaske, es sind so die typischen Clownmasken, läufst du in eine Bank rein oder in den Diamantenladen. Ist im Prinzip ein Ego-Shooter, aber du vom Setting eben so ein Heist-Movie, dass du versuchst, diese Diamanten zu klauen. Hast dann verschiedene Missionsaufgaben in diesem Gebäude und vier Spieler-Koop. Also ein Download-Spiel auch. Und du hast 6 verschiedene Maps und kannst dann da drin rumlaufen und diese Diamanten klauen. Vom Setting total cool. Ansonsten sieht es halt aus wie der klassische Shooter, aber dazu viert durchzurennen könnte ganz witzig sein. Ja. Du warst währenddessen.
Ich war in Guild Wars 2. Ja. Das konnte man auch anspielen. Spielt sich ganz fluffig, aber kann natürlich jetzt nach der kurzen Zeit, die man jetzt hier an so einem Stand verbringt, dann auch nicht sagen, was jetzt da die großen Unterschiede zum letzten Teil sind und wie viel besser oder schlechter das jetzt wird. Gezeigt haben die einen so einen Public Boss quasi in so einer. Ein Drache, der so aus dem Meer flog und dann von mehreren Spielern gleichzeitig besiegt werden konnte. Ja.
Bist du MMO-Spieler?
Schon, aber Guild Wars habe ich jetzt selber auch nicht viel gespielt, deswegen. Also ich bin da einfach, also jetzt speziell was Guild Wars angeht, nicht so kompetent.
Das sind wir nicht.
Ja. Nee.
Wir tun immer nur so. Aber wir haben ja auch Verstärkung hier. Muss ich ja mal sagen, der Jeremy von superlevel.de, der sitzt ja auch mit uns am Tisch.
Der lurkt.
Er hat gesagt, das dürfen wir nicht verraten, weil der Fabu ihn dann rausschmeißt. Aber ja, schade.
Das ist es uns wert.
Ja. Jeremy hat sich nämlich so gut wie jeden Termin hier angeschaut, aber er darf nichts drüber sagen.
Ja, das ist eine geheime Mission.
Non-Disclosure
VIP-NDA
unterschrieben.
Ja. Er hat auch einen gefälschten Presseausweis.
Okay, jetzt bin ich dran. Ich hatte gestern viele Termine, die ich fast alle geschwänzt habe, weil keine Zigarettenpausen eingeplant waren. Aber angeguckt habe ich mir zum Beispiel Far Cry 3. Das war ein bisschen unspannend, weil die haben eine relativ kurze Demo gespielt. Ich glaube, nach 10 Minuten waren wir da wieder draußen. Es wurde nicht mal gefragt, ob wir Fragen haben. So irgendwie, ja, thank you, goodbye. Aber es sieht so unglaublich gut aus. Sie haben die PC-Version gezeigt von Far Cry 3 und es sieht noch einen ganzen Tacken besser aus als 2. Ja, da die Fragen nicht möglich waren, ich hätte nämlich zum Beispiel gefragt, ob die jetzt den ganzen Scheiß rausgeschmissen haben, der Far Cry 2 so blöd gemacht hat, weil das war eigentlich vom Ansatz her ja ein schönes Spiel, auch ohne Crytek-Beteiligung, aber es war diese respawnenden Kontrollpunkte und so, das war alles Käse und es war auch ein bisschen langweilig, langatmig. Aber Far Cry 3 könnte gut werden, aber ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ich habe ja kurz davor, weil du nicht aus der Wäsche gekommen bist, habe ich ja dein Far Cry, deinen eigentlichen Far Cry 3 Termin gehijackt. Aha. Und habe mich als dich ausgegeben.
So, prompt das haben die gar nicht gemerkt, da war auf der Liste auch nicht abgehakt.
Ich habe ja gesagt, ich komme in Ersatz, aber nachher hast du ja gesagt, ich habe den noch nicht gesehen, ich gehe jetzt nochmal rein. War ja auch kein Thema, da saßen ja ein paar Stühle, waren ja nur ein paar Stühle drin. Aber es sah sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich dir schon recht geben. Man ist natürlich wieder auf einer Insel. Die Vegetation sieht noch vegetativer aus.
Und die alle so vor sich hin vegetieren.
Genau. Es wirkte aber sehr frei. Also der Typ, der das da gespielt hat, hat ja auch betont, dass man verschiedene Wege haben wird. Also diese typischen Versprechen bei so einem Spiel. Es sah aber nicht so linear aus wie jetzt zum Beispiel in Crysis 2, wo du einfach links und rechts eine Häuserwand hast, wo du eigentlich nicht durchkommst. Sondern es wirkte schon, also man hat dann von oben von so einem kleinen Hügel auf dieses Camp geschaut und es wirkte zumindest so, als könnte man jetzt da links runter und in den Nahkampf gehen oder eben oben, was er gemacht hat, über so eine Rope sich abseilen zu dem Hubschrauber.
Ja, da waren aber ganz viele getriggerte Scripts immer wieder. Das hatte Actionfilm-Flair, aber ist dann die Frage, also wie viel einem das Spiel dann da teilweise aus der Hand nimmt. Also die Hälfte von dem, was man gesehen hat, hat der Typ, der da vorgespielt hat, gar nicht gemacht. Er war wenigstens so ehrlich und hat auch nicht so getan, als würde er das spielen. Ja, dann haben wir noch uns von unserem Ex-Kollegen Gunnar Lott, der die Seiten gewechselt hat, haben wir uns dann ein Free-to-Play Browser-Game zeigen lassen, und zwar ein Star Trek-Strategiespiel, das für ein Browser-Game super geil aussah. Wie spaßig das am Ende ist, ja, muss man mal ausprobieren. Also ich wäre tendenziell empfänglich dafür, aber ja.
Wobei beim Wort Browser-Spiel denkt man ja auch immer so an solche Geschichten wie Travian oder Mafia Wars oder sowas. Es hat mit einem Browser... Heißt das Travian?
Ja.
Die haben übrigens einen eigenen Stand, hast du es gesehen? mit einem Browser hat es ja nicht viel zu tun. Also du launchst das Spiel im Prinzip, diese 3D-Engine halt startest du im
das
Browser.
Das läuft über die Unity-Engine, wie genau. Zum Beispiel auch das Battlestar Galactica Online-Spiel, das aber deutlich schlechter aussieht.
Also ich habe am Anfang bei Star Trek überhaupt nicht gecheckt, dass das überhaupt ein Browserspiel ist. Bis man dann zufällig irgendwann mal oben an die Decke ranfährt und der typische Browser...
Sieht schon toll aus.
Die typische Browserleiste oben kommt.
Ja. Du klickst halt auf Fullscreen und dann hast du das Ding im Fullscreen.
Ja, ja, eben.
Ja, Unity.
Ja, Unity.
Ja. Ach, wir waren dann... Ja,
aber es ist eher Star Trek. Ich mag Star Trek ja, das ganze Universum. Es spielt so in der Zeit von Deep Space Nine.
Ja, das heißt, man dritte kann, bis sechste Staffel, haben sie gesagt.
Ja, genau. Das heißt, man kann auch Worf und Kirk, Picard und sowas alles treffen.
Das fand ich dann irgendwie ein Sequel.
Ja. Und finanzieren wird sich dann eben, dass du, wenn du dir besonders schöne Admiralsuniformen oder so kaufen willst, dann da soll sich darüber das Spiel finanzieren. Also so, sie haben da nochmal betont, ich habe nochmal nachgefragt, alle Sachen, die du quasi, alle Missionen, die du spielen kannst, sind Free-to-Play. Und es gibt keine Pay-to-Win-Option, so haben sie nochmal betont. Das ist nicht die Philosophie von Gameforge sein. Mag man jetzt glauben, aber mal gucken. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus, aber das Spiel selber hatte nicht so diesen typischen Star Trek-Flair, finde ich. Also du hast ja so eine Perspektive dann von oben, so Command & Conquer-Style, ist zwar dann alles in 3D, aber es ist sehr flach. Also das Beste war dann, da waren Asteroidenfelden, sehr flaches, und zwischen den Asteroiden war dann eines wie so eine Schnur gespannt, das war dann eine Elektrobarriere. Ja, und dann musstest du erst irgendwelche Elektronen einsammeln, um diese Barriere zu brechen, und du konntest natürlich nicht oben oder unten oder schräg dran vorbei. Also so dieses
dieser Tech-Blödsinn.
Star Trek in 2D.
Ja, ja, wobei die Entwicklerbegründung war ja, das haben sie ja gesagt, es sollen natürlich auch Gelegenheitsspieler ansprechen, und ja, was war der Spruch? Nicht jeder hat schon mal Wing Commander gespielt. Ja. Ne? Deswegen ist es nicht in 3D.
Ja, gut. Also man muss sich so ein RTS-Spiel im Prinzip vorstellen, mit ohne Basenbasis.
Aber wir wollen jetzt hier nicht wieder irgendwie gegen Gunnar Lott oder so.
Nein, Gunnar war sehr sympathisch. Der hat dann einen riesen Goodie-Bag in die Hand gedrückt.
Ja, das war toll. Da haben wir viel Zeug gekriegt.
Also wir haben uns kaufen lassen.
Ja. Badetuch.
Ihr wart jetzt gerade bei Inseln, bei Far Cry, bei Inseln und Freiheit im Handeln. Das habe ich auch gesehen, als ich war bei Risen 2. Da spielt er in einem Piratenszenario, und die haben dort also wahrscheinlich so einen Bereich gezeigt aus dem Start des Spiels, in so einer Zuckerplantage, wo man einen Bekannten aus so einem Gefängnisturm befreien muss. Und ja, also es war eine Demo, die ein Entwickler dort vorgeführt hat. Und ja, um diese Quests dort zu lösen, hat man auch eben dann diverse verschiedene Möglichkeiten, wie man sich die einzelnen Teile besorgt, die Karte von der Insel, die man braucht und sowas. Es erinnert schon sehr an Gothic 2. Ich habe Risen 1 nicht gespielt, muss ich sagen. Aber...
Risen 1?
Ja.
Den gothigen Nachfolger?
Ja.
Nee.
Warum sitzt du überhaupt hier?
Ja.
Wo bin ich eigentlich? Ich dachte, hier gibt es zwei Getränke.
Also er hat es eigentlich gespielt, aber er darf nichts sagen. Und
ich habe die geleakte Beta gezockt.
Ja. Also mich hat es jedenfalls sehr beruhigt, nachdem ich das letzte Spiel von Piranha Bytes, was ich gespielt habe, war Gothic 3, wo ja einfach also viel zu wenig Handlung auf viel zu viel Fläche verteilt war. Und Risen 2 macht jetzt schon wieder den Eindruck, als wäre das alles sehr komprimiert und die Autos sind wirklich alle spezifisch gestaltet. Und
funktioniert das mit dem Piraten-Setting? Finde ich eine interessante Mischung, irgendwie, dass da jetzt Piraten drin vorkommen.
Er hat dann auch so einen Papagei auf der Schulter, der dann im Kampf geholfen hat, indem er auf den Gegner attackiert hat. Da guckt der Papagei dann immer um den Gegner rum und hat ihn dann verwirrt mit seinem Schwert. Man kann toll Schwert kämpfen, die Moves sehen auch schön aus. Ja, das ist... Alle wollen gern Grog trinken.
Ja.
So, also das ist was ich definitiv auf der Warteliste habe, das Spiel jetzt.
Wenn wir gerade bei Ubisoft waren, ihr seid dann ja weitergezogen. Ich war bei Ubisoft noch nach dem Far Cry 3 bei Rayman Origins und bei Assassin's Creed Brotherhood. Und das eine Spiel hat mich total begeistert und das andere war eher so ein bisschen... Rayman Origins sieht super aus, vom Artstyle, ist ein Vierspieler-Koop. Plattformer. Also Rayman geht ja zurück zu seinen Ursprüngen, deswegen ja auch Origins.
Genau. Ja.
Man wählt sich einen von den vier Charakteren aus und kann dann wirklich so im New Super Mario Bros. Wii-Style wirklich sich gegenseitig dann runterschubsen, sammelt dann halt um die Wette diese 1000 Items, die da rumliegen, ein. Und das Level-Design ist halt komplett handgemalt von verschiedenen Illustratoren. Also jede Welt, es wird irgendwie über 20 Stunden Content dann quasi haben, jede Welt ist von einem anderen Designer gestaltet und es sieht fantastisch aus. Also butterweiche Animationen und alles sehr, sehr liebevoll.
Und kommt raus, hoffentlich nicht nur für die Wii, sondern...
Nee, Wii, Xbox und PS3. Und es sah ja so ein bisschen nach einem Download-Titel aus, kommt aber als volles Retail-Spiel raus. Also da freue ich mich sehr drauf. Allerdings habe ich diese nette Dame, mit der wir dann da gespielt haben, gefragt, ob es Online-Multiplayer hat, und sie hat es verneint, was ich sehr komisch finde. Also kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Vielleicht meinte sie jetzt bezogen auf die Wii-Version. Wäre natürlich sehr schade, aber genau das hat ja beim New Super Mario Bros. Eigentlich auch gefehlt, dass man es viel zu selten im Vierer-Koop spielen kann.
Ja.
Ja. Weil man einfach nicht immer dann echte Freunde um sich hat.
Und man alle keine Freunde
hat. Ja. Und das Sandro-Spiel
ja.
war Assassin's Creed Revelations und sah halt aus wie Assassin's Creed. Der einzige Vorteil ist jetzt quasi, dass ihr jetzt beide Geschichten, einmal von dem Ezio und einmal von dem Altair, quasi jetzt zu Ende führen, und du spielst dann einmal so Erinnerungsfetzen von dem Altair und einmal von dem Ezio, und dann wird diese Geschichte jetzt definitiv auch zu Ende geführt mit diesen zwei Charakteren, und die nächsten Assassin's Creed Spiele sollen dann um neue Assassine gehen oder vielleicht
also so ein richtiges Assassin's Creed 3 ist das ja immer noch nicht, ne, quasi, sondern auch nur so eine,
das heißt halt Revelations,
das ja. berühmte Zitronenauspressen, was ja. da gerade passiert.
Also ich bin gespannt, wie gut das wird, wenn sie wirklich jetzt jährlich so ein neues Assassin's Creed auf den Markt bringen, ob sich das nicht doch irgendwann totläuft. Weil momentan verkaufen die sich ja wie blöd.
Ja, die können ja demnächst auch eine Jahreszahl hinten dranhängen.
Assassin's Creed. Und so die größte Neuerung, die uns jetzt, sah aus wie immer wirklich, und die größte Neuerung, die ganzen Features aus Brotherhood mit diesen Assassinen, die du losschicken kannst, und diese Läden, die du kaufen kannst, ist natürlich alles auch wieder drin, ein bisschen optimierter. Mhm. Und du wirst so Bomben jetzt selber bauen können. Das heißt, du kannst dir so kleine Tongefäße kaufen und dann kannst du die mit Glassplittern füllen und dir selber so dein... Also es wird immer mehr so ein Kriegsshooter.
Ja, so ein Crafting jetzt mit drin, oder
ja,
was?
Ja, genau. Oh. Also du kannst dir deine Handgranaten selber zusammenbauen und kannst dann verschiedene Taktiken damit fahren. Eben einmal eben mit Glassplittern, die dann den Weg versperren und die Wachen nicht durchkommen, oder halt explosive Granaten.
Das klingt ja total spannend. Vielleicht erzählen wir lieber was über unseren
Grasshopper-Termin.
Da waren nämlich schöne Sachen.
Der war schön, ja.
Ja.
Wir waren bei Grasshopper, wobei nicht bei Grasshopper, sondern wir waren bei Digital Realities. So ein, ich glaube, Ungarn waren das. Ungarische Entwicklungsstudio, die haben uns drei kleine Spielchen gezeigt, also drei Download-Titel. Und zwei davon, oder waren alle drei in Kooperation? Ich glaube, dieser Flieger nicht. Also zwei davon sind auf jeden Fall in Kooperation mit Grasshopper, ja. also die Firma von Suda. Ich weiß den Namen nicht. 51 heißt auf Japanisch.
Keine Ahnung.
Okanova oder sowas. Ja. Also Suda 51, der Shadows of the Damned jetzt gemacht hat und Killer 7 und so weiter. Erzähl mal, welche Spiele waren das?
Das eine war, wie hieß das, Cinemora. Mhm. Das ist eigentlich ein Sidescroller, ein Shooter. Der soll angeblich verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Das geht dann von einsteigerfreundlich, also von links nach rechts mit dem Raumschiff und Power-Ups sammeln und Feinde abschießen, bis hin zu höheren, also es soll so Richtung Bullet Hell für die Profis, ne? Ja. Bullet Hell-Shooter gehen.
Das ist ungünstig gerade.
Ja, man beschwert sich gerade, dass wir den S-Bereich blockieren zum Podcast. Alles Arschlöcher hier, die ja, ja, echt Heulsusen, die ganzen Pressetypen. Da merkt man wieder, wer hier true ist und wer nicht. Auf alle Fälle, das andere war
Black Knight Sword.
Black Knight Sword, ein Plattformer, der einen total skurrilen, geilen Grafikstil hat, der erinnert an die Zwischensequenzen von Shadows of the Damned. Also wer da diese 2D, wer das gespielt hat, der kennt vielleicht diese 2D
die Plattform-Einschiebe, meinst du, nicht die Zwischensequenzen?
Ja, die 2D-Level.
Ja, genau. Ja.
Und so ähnlich ist das. Die Musik ist wieder von Akira Yamaoka, und Das hat einen coolen Artstyle, ist aber letztendlich nichts anderes als ein klassischer Plattformer, wo man mit dem Schwert alles platthaut.
Genau, schön, sehr blutig und sehr skurrile Gegner. Und der Shop ist dann ein Vogelkäfig mit einem Frauenbein unten dran. Ja. Die Herzen, die du aufsammelst, sind richtige fleischige Herzen.
Wo das Blut rausspritzt und so.
Also es erinnert schon sehr an Shadows of the Damned als Plattformer, also vom Artstyle.
Ja.
Total toll. Und alles so ein bisschen in so einem Theater, mit so einem chinesischen Figurentheater gemischt und die ganzen Gegenstände, also die Bonus-Items sammelst du ein, indem du eine riesengroße Mikrowelle zerschlägst. Hm. Solche Geschichten, also sehr skurril. Und da fällt auch dieser Suda-Stil auf. Bei dem Cinemora spielt es ja gar keinen Bezug, irgendwie das Grasshopper-typische.
Ja, man sollte auch nicht glauben, dass nur weil er die Firma mitgegründet hat, dass er jetzt an jedem Spiel oder in jedem Spiel ganz fett die Finger drin hat. Also das wäre auch ein bisschen zu viel erwartet. Aber bei dem Ritter-Plattformer da, ja, da hat man auf jeden Fall schon auch die Handschrift gesehen und gehört. Also das sah ganz cool aus. Beides XBLA-Spiele und für PSN wahrscheinlich auch.
Schon bei skurrilen Sachen sind, Catherine?
Catherine, ja.
Wir haben uns Catherine angeschaut, Spieler 2 und ich. Ist ja in den USA schon raus. Also Boris spielt es ja auch schon fleißig. Und Micha hat ja auch schon davon geschwärmt. Deswegen haben wir gesagt, dann nutzen wir jetzt den Termin und schauen uns das ausführlich an. Wie kann man es erklären?
Es ist eigentlich ein Puzzlespiel. Es ist ein Puzzlespiel mit einer interessanten, mit einer erwachsenen Beziehungsgeschichte drumherum. Hört sich ganz gut an, die Presse ist auch total begeistert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das angeguckt, ich war jetzt nicht so sehr gehypt und in erster Linie ist es ein Puzzlespiel. Und deswegen wahrscheinlich, ja, vielleicht spielt man es mal, aber es ist mit der Story drumherum, das wird ein bisschen overhyped. Also ich finde,
ein bisschen weird. Also der hat irgendwie Albträume, weil er verflucht ist.
Genau.
Und wird dann verfolgt von seiner Ex-Freundin. Also das Puzzlespiel ist so ein ganz einfaches Kistchen schieben und erreiche den Levelausgang.
Ja, richtig.
Erinnert oben
Zeit. Und mit Leben und ohne Checkpoints.
Und es gibt dann verschiedene Arten von Blöcken, die man schieben kann. Die einen brechen zusammen beim Drüberlaufen, die anderen nicht. Und das ist die eigentliche Spielmechanik. Und das Ganze drumherum ist aber, steht viel mehr im Fokus bei der Presse. Dieser Mit-30er-Mann, die Freundin ist schwanger und er muss sich zwischen zwei Frauen entscheiden und dann kannst du noch SMS. Man muss dazu sagen, es ist von den Persona-Machern.
Das heißt, sowieso schon so weird, wo du irgendwie die eine Hälfte des Spiels im Anime gefangen bist und die andere in irgendeiner Höllendimension und Monster bekämpfst.
Also vom Artstyle und von dem ganzen Setting will ich es mir auf jeden Fall anschauen, aber ich bin weniger scharf auf dieses Puzzlespiel als auf dieses ganze weirde Setting drumherum.
Es wurde ja auch betont, dass Leute, die nur puzzeln wollen, im Grunde genommen diese ganzen Dialogsequenzen in der Kneipe, wo der Protagonist da mit seinen Kumpels sitzt und Bier trinkt und so weiter und immer sinniert, was er jetzt macht irgendwie mit seiner Beziehung, dass man das alles skippen kann und man kann das Spiel trotzdem durchspielen. Also von daher sehe ich hier so einen klassischen Fall von, da wird ein ganz kleiner oder ein Teil des Spiels genommen, der sich cool anhört und alle jubeln das hoch. Aber das Spiel selber, die eigentliche Spielmechanik, die interessiert kaum.
Wobei die schon gut aussah. Also wer auf solche Puzzlespiele steht, kann da sehr viel Spaß mit haben mit diesem Puzzler. Das glaube ich schon. Und auch diese Animationen in dem Puzzle sehen ja ganz nett.
Vielleicht kommt
ja
auch noch ein neuer Modus für die Leute, die nur die Story interessiert, dass du dann die Puzzle-Abschnitte skippen kannst. Und nur
es gibt einen Ultra-Easy-Mode. Es gibt einen Ultra-Easy-Mode, was die Puzzle angeht, für die Leute, die nur die Story verfolgen wollen.
Aber vielleicht rutschen wir doch mal irgendwie ein Stück zur Seite oder so, dass man das hier drüben Platz ist.
Wobei die Jungs in der Kneipe auch sterben, wenn ich mit ihnen rede.
Genau, also überhaupt alle Gäste. Wenn du mit denen nicht in den Dialog trittst und mit denen nicht sprichst, dann sind die irgendwann nicht mehr da. Da ist dann so ein Fernseher in der Kneipe und dann hörst du von deren Tod. Da geht so ein Gerücht rum, dass eben alle in der Stadt im Traum, wenn die runterfallen, dann sterben sie. Das ist so quasi die übergreifende Story. Mhm. Und deswegen ist dieses Puzzle ja auch erklärt, dass du quasi den Ausgang erreichen musst. Wenn du von diesen Plattformen runterfällst, stirbst du in echt. Weil diese Puzzle sind quasi der Traum von diesem Charakter.
Ja, okay.
Sieht interessant aus, aber ist es auch klar, warum es so lange gedauert hat, bis sich ein europäischer Publisher dafür gefunden hat? Weil es schon sehr, ich würde sagen, es ist ein riskantes Unterfangen, das in Deutschland rausbringen zu wollen.
Es ist ein typisch japanisches Spiel, ja. Also sehr speziell auch. Mein Highlight gestern war gar kein Spiel, sondern wir haben uns zum so ZDF-Kulturzeit.
Heißt das überhaupt Kulturzeit? Oder das war ein Expertenpanel oder ZDF-Kultur.
Ja, ZDF-Kultur. Die haben da ein Interview aufgenommen, ein Interview aufgenommen mit Richard Garriott.
Lord British himself.
Ja, den kennen jetzt vielleicht einige nicht mehr, weil der war ja auch lange im Weltraum und hat eigentlich in letzter Zeit kaum Spiele irgendwie gemacht, aber der Erfinder von Ultima halt. Und der hat erzählt, dass er jetzt halt mit seiner neuen Firma ganz stark einsteigt in Social Games. Und da war dann natürlich gleich die Frage, wie kann das sein, dass der Erfinder von Ultima jetzt auf dieses relativ flache Spielgenre Social Games umschwenkt. Da kann ja nur Geld der Grund sein. Und er sagte, nein, es geht ihm eher darum, dass quasi die Social Games, die man jetzt so hat, dass die eigentlich so die erste Generation sind und das, was man dann, was ganz schnell, wo der Staub der Geschichte irgendwie drauf fallen wird. Und sein Ziel mit seiner neuen Firma ist es, richtige Spieltiefe von AAA-Spielen in die Social Games zu bringen.
AAA-Spiele ist das, was der Jeremy macht.
Triple A, Entschuldigung.
AAA-Spiel, muss man schreien.
Ja.
Es gibt auch so ein Indie-Spiel, was
AAA. Aber das Interessanteste war natürlich, dass der Mann die ganze Zeit so über sich erzählte, über sein Männer, sein Schloss da mit den Pfeilen und Geheimgängen und über seinen Raumflug. Und seine Hochzeit, die wohl kürzlich stattgefunden hat. Und sehr, sehr schön, dem Mann zuzuhören einfach mal. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Die Halle war viel zu leer, ich prangere das an.
Ja.
Aber es war gleichzeitig Blizzard-Pressekonferenz.
Ah, okay. Man kann sich den Talk aber anschauen, Jeremy. Du hast einen Link gefunden, glaube ich.
Nee, ich habe nur einen Titel gefunden.
Okay. Aber es wird einen Stream für geben. Also dieses Interview wird zusammengeschnitten in diesem FTW, in diesem Sonderformat, wo sie jetzt dann über die Gamescom berichten, auch im ZDF Kultur. Und haben aber noch dazu gesagt, dass dann dieses gesamte Interview auf der Seite in der Mediathek vom ZDF wahrscheinlich zu finden sein wird. Also wenn wir dann sollte nicht so Richard Garriott suchen, dann dürfte das relativ easy zu finden sein.
Da ging es neun, genau.
Boah, du
Going, ja. Aber es wird.
Chris, hast du dir noch angeschaut gestern?
Naja, während ihr bei Richard Garriott wart, war ich ja bei Diablo 3. Und. Nee, da war gestern noch keine 5-Stunden-Schlange. Ich hab's sowohl angespielt, Ich hab's angespielt und ich war auch bei der Pressekonferenz. Was ein seltsamer Gegensatz war, weil bei der Pressekonferenz eben darüber gesprochen wurde, dass jetzt noch ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad dazukommt mit Inferno. Und dass es Rüstungsgegenstände geben wird, die exklusiv für jeweils einen Schwierigkeitsgrad sind. Also es gibt dann auch Rüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, die man wirklich nur auf Inferno finden kann. Die man natürlich dann aber im Auktionshaus wieder auch an alle anderen Spieler verticken kann. Und also
das gab es doch in Diablo 2 Hardcore-Mode auch schon. Es gab Hardcore-Items.
Ja. Die hatten aber nicht immer spezifische Skins. Also die sahen teilweise hatten kein exklusives Aussehen und so weiter. Und also Hardcore kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht.
Und war das wieder so, dass sie die Demo vom Vorjahr wieder nicht spielen lassen haben? Oder?
Ich habe die Demo im Vorjahr nicht gespielt. Achso. Aber ich finde, es spielt sich schon zackig und flott. Ja. Und also es macht absolut Laune. Und zwar, die hatten noch deutlich Schwierigkeiten damit, die Leute dann nach dem Zeitablauf dann auch wieder von den Computern wegzukriegen.
Wie lange dürftest du spielen?
Aber 20, 30 Minuten so. War so die Zeit. Und
du hast ja auch heute Morgen dann im direkten Vergleich haben wir ja zusammen mit Max Schäfer noch Torchlight 2 gespielt.
Mhm.
Können wir ja ein bisschen vorgreifen, wie so dein Direktor, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Kein Pay-to-Win.
Ja, kein Pay-to-Win. Also du musst halt nicht ständig online sein. Der LAN-Modus flutscht absolut. Es ist absolut einfach, das zusammenzuschließen, mehrere Computer und dann eben gemeinsam mit Freunden loszuziehen. Du kannst die Singleplayer-Charaktere dann eben auch in Torchlight im Multiplayer-Modus dann verwenden und also Torchlight spielt sich über weite Strecken wie der erste Teil,
ja.
Torchlight 2. Und ja, komm mal, die Outer-Ära ist noch dazu, das gesamte Spiel ist viel größer, das Interface wurde general überholt. Also es ist, wie man Blizzard sagen würde, eben polished irgendwie. Also
wenn du jetzt die Wahl hättest, nur eins von beiden spielen zu dürfen?
Ach scheiße.
Böse.
Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich holte garantiert beide. Wenn ich die Wahl hätte, nur eins von beiden spielen zu müssen, wäre es aber wahrscheinlich trotzdem Diablo 3.
Ja, okay. Case closed.
Jede andere Antwort hätte dir auch keiner geglaubt.
Nee, wahrscheinlich. Ja.
Man kann an der Stelle nochmal auf deinen Diablo-Artikel hinweisen, wo das ganze Auktionshaus und so, da brauchen wir jetzt nicht in Tiefe eingehen.
Mhm.
Dein Artikel ist noch auf Polyneu Online, wo du das ganze Auktionshaus und die Online-Anbindung und so besprichst.
Ja, das ist so eben der Punkt, dass ich aber den ganzen Leuten, die jetzt tatsächlich erzählen, Diablo 3 ist jetzt für sie gestorben und sie holen sich nur Torchlight 2. Ich glaube das nicht.
Du hast in der Arcade ein schönes Comic dazu.
Ja, ja, wir haben gesehen.
Gleich jemand drunter gepostet. Ja.
Online seit 1999.
Du hast gesagt, alle, die sich beschweren, wir kaufen leider trotzdem. Ja. Du hast gesagt, der Xbox-Konsole-Programmierer saß noch oben bei der Pressekonferenz, was als sehr eindeutiges Zeichen zu werten ist, oder irgendwas hast du da angedeutet?
Ja, sie haben den bei Diablo 3. Ja. Ja, sie hatten einen Konsole-Irgendwas-Typen noch mit dabei, ja. Aber der hat nichts gesagt, außer dass es awesome wird.
Awesome.
Ja, also eine Konsolenversion von Diablo 3 früher oder später ist sehr naheliegend bei dem Spielprinzip und Blizzard wären ziemlich blöd, wenn sie das nicht machen.
Ja, die Frage ist halt nur, ob es jetzt ein direkter Port wird oder ob das ein eigenes Spiel wird für Konsole.
Das hat Torchlight 2, das hat der Max Schäfer ja auch gesagt. Es wird wird eine Mac-Version wird gleich nach Release irgendwie portiert und die Konsolenversion, die können sie nicht 1:1 übernehmen, wie es bei Torchlight 1 so war. Weil sie irgendwie deutlich mehr Inhalt haben. Also er hat gesagt, allein das Chapter 1 von Torchlight 2 ist so groß wie Torchlight. Ja? Mit den Sachen, die du machen kannst und mit den ganzen Skins und den neuen Charakteren und so. Und irgendwie haben sie da Speicherprobleme bei der Xbox, deswegen ist noch nicht ganz klar, wie die dann aussehen wird von Torchlight 2.
Aber das Interessante ist ja, dass das Spiel, obwohl es insgesamt mindestens dreimal so groß ist wie der erste Teil, nicht so wahnsinnig viel mehr kosten wird. Also die peilen auch wieder so um die 20 Euro an.
Hat Spaß gemacht zu spielen auf jeden Fall. Ich bin mit dieser ohne Gamepad nicht zurechtgekommen.
Oktober, November ist übrigens der neue Termin. Bisher liest man ja überall im Netz noch September, Oktober.
Für Torchlight 2 meinst du jetzt?
Torchlight 2, ja. Ja, ich denke, November wird es schon werden.
Okay, dann vielleicht als nächstes noch Deus Ex 3. Deus Ex 3 haben wir uns zeigen lassen. Wir durften es nicht selber spielen, aber es sah verdammt gut aus. Also man kann ja bei einigen Publikationen lesen, der GameStar zum Beispiel, die betont irgendwie seit 3 Monaten, dass die Grafik ja altbacken aussieht. Es sah eigentlich ganz toll aus. Ach, jetzt kommt noch so ein Typ von Super Level hier an der Ahne. Ich krieg zu viel. Wo war ich denn jetzt? Ah ja, genau.
Grafik.
Aber er hat uns die verschiedenen Wege gezeigt. Also wir haben ein Level mehrfach uns vorspielen lassen. Einmal irgendwie mit Hau drauf, alles kaputt schießen und dann auch schleichen und hacken und so weiter. Und ich muss sagen, es stehen alle Zeichen ganz gut, dass das Teil wirklich sehr an das Original Deus Ex rankommt. Also nicht so eine Grütze wird wie der zweite Teil, den ich nur 2 Stunden gespielt habe und dann hassentbrannt in den Mülleimer geworfen habe. Nein, er steht noch im Regal, aber ich habe es echt nicht durchgespielt. Ja, wollen wir noch über die Partys und die Noten erzählen, irgendwie vom Abend?
Nee, von der Hayscore-Release-Party können
wir. Ja, Hayscore-Release-Party, erzähl
mal. Halt zu Deus Ex noch ganz kurz. Was mich wahnsinnig, ich bin auch begeistert von der Art, wie man spielen kann, aber die Lippensynchronität war einfach nicht vorhanden, das war ganz grausam.
Ja, deutsche Synchro halt.
Erstmal ist auf der deutschen Version, ich werde auf jeden Fall in England nochmal nachbestellen, weil die...
nachbestellen, weil ist region-locked, habe ich gestern gelesen.
Die UK-Version.
Die UK-Version ist region-locked, das heißt, du kannst die UK-Version, wenn du die in UK bestellst, nicht mit einem deutschen Steam-Account aktivieren.
Aber Xbox geht.
Ja, klar.
Ja, na, dann geht doch weiter. Okay, aber das ist ziemlich ärgerlich, weil nur die deutsche Sprachversion drauf ist. Die hat zwar gute Sprecher, aber die wirkt ein bisschen lieblos auf jeden Fall. Und die Lippen bewegen sich nicht mal annähernd passend dazu. Das wollte ich auch sagen. Das war sehr schade. Hat ein bisschen die Atmosphäre kaputt gemacht.
Für mich nicht. Ich fand es trotzdem toll. Ich bin zuversichtlich.
Einfach Untertitel lesen, Ohren zu halten.
Ja, genau. Aber erstens sieht es toll aus, entgegen anderer Meldungen. Und das Entscheidende ist natürlich... Dass es ans Original rankommt. Das Ganze ist ja ein Prequel, aber das sieht echt toll aus.
Es gibt ein Achievement, um das Spiel komplett durchzuspielen, ohne einen einzigen Typen umzubringen, ohne einen einzigen Zivilisten zu erwischen. Und es gibt ein Achievement, ohne ein einziges Mal entdeckt zu werden. Also da erinnert es schon sehr an Deus Ex 1.
Gibt es auch ein Achievement, wenn ich alle umbringe?
Bestimmt auch.
Wahrscheinlich auch.
Also ja,
sieht genau. Sah relativ schwierig aus da als Rambo.
Das hole ich mir.
Weltherrschaft errungen.
Hätte ich dir mal fragen. Kann doch alle Menschen.
Ja, ansonsten, aber über den Abend gibt es nicht viel zu erzählen. Ne? Wir haben ja noch mit den Honks von Zockwerk Orange zusammengesessen und Arne und Jeremy. Die wollten wir ja eigentlich gar nicht treffen, das hat sich so ergeben. Ja,
wir hassen uns nämlich ganz tief und innig.
Ja, und das kann man nicht oft genug betonen. Und wir haben auf alle Fälle, dann haben wir uns noch was vom Chinesen geholt, ein paar Bier irgendwie von so einem türkischen Kiosk und das war unser Abend. Also war nichts mit Noten und Orgie, leider. Das machen wir heute erst.
Ist jetzt die Hayscore Release Party heute?
Da dürfen wir leider nicht drüber reden.
Shit. Okay, ja, und der heutige Tag so far, der eine oder andere hat es schon gehört oder mitbekommen, wir sitzen hier quasi, um uns herum sitzen Leute, die essen zu Mittag und sind total genervt, dass wir hier podcasten. Ja, was haben wir heute gesehen, Chris?
Ist er noch da, der Chris?
Ich schlafe gerade. Chris ist eingeschlafen, hallo? Schade.
Noch macht ihr mal weiter.
Ja, Uncharted 3 haben wir
okay. angeschaut. Uncharted 3 haben wir angeschaut, ja. Wurden zwei Levels vorgeführt. Ich weiß nicht, ob man das inzwischen auch im Internet sehen kann, dass auf dem Flug, auf dem, wo er versucht, das Flugzeug zu erwischen und ein anderes in einem Schiff, das kentert und vollläuft. Und
das sah super aus.
Es sah hervorragend aus. Multiplayer konnte man anspielen, haben wir aber nicht gemacht. Weil wir uns lieber noch die PS Vita angeschaut haben.
Das Besondere war ja an diesem Schiff-Level von Uncharted, dass er ja danach gesagt hat, also sieht alles sehr geskriptet aus, wie immer bei Uncharted, ja. Also du läufst da irgendwie an so einer Tür vorbei, dann springt da die Tür auf und das Wasser fließt rein und das Schiff kippt dann zur Seite. Er hat gesagt, die Teile sind zwar geskriptet, dass die an der Stelle triggern, aber die ganze Physik, wie die Fässer da rumrollen und so, wird dann alles berechnet. Also die haben außenrum um das Schiff den Wellengang quasi simuliert und je nachdem entsprechend ändert sich dann da drin die Physik. Das heißt, wenn du es ein paar Mal durchspielst, diesen Level, unterscheiden sich
die Effekte. Dann sind die Fässer so immer anders.
Wahnsinn, oh andere Fässer.
Nein! Aber nicht nur die Fässer, das ganze Schiff schwankt. Ja.
Zukunft.
Oder wie ich das gerne sage, bei solchen Präsentationen, da können die viel erzählen.
Ja. Aber es macht auch keine Rolle, weil es sah einfach super aus. Jo. Also es war so dermaßen over the top. Er hing dann am Ende irgendwie in dem Flugzeug, wo er dann war, ging hinten die Klappe auf, da hat er eine Schnur gezogen, dann ging ein Fallschirm auf und dann hingen irgendwie drei Panzer
aneinander, hinten aus diesem Flugzeug raus.
Aus dem Flugzeug.
Es sah extrem realistisch aus.
Ja, Wahnsinn.
Wie er dann da hinterher geflogen ist und dann an der Seite von den Panzern wieder reingeklettert ist. Oh Mann. Und dann ist er noch zwei, dreimal gestorben, kurz vor Schluss, der es vorgeführt hat, das Level.
Also wahrscheinlich keine Lust mehr.
Nee.
Scheiß Job.
Und die Leute fanden es alle total lustig, dass er da umgekommen ist. Zwischen den Fässern zerquetscht. Physik-Engine kann halt auch scheiße sein.
War es das zu Uncharted 3? Das interessiert mich nämlich überhaupt nicht, weil ich keine
PS3 Nee, aber PS Vita war direkt nebenan halt. Und da habe ich ja auch immer gedacht, naja, ich mir das Ding mal irgendwann hole, weil es ja doch irgendwie erheblich größer als die PSP war.
Das ist riesig, das Ding, wenn man es in der Hand hat, oder?
Ja, ist aber irgendwie schmaler und auch leichter als die ursprüngliche PSP. Und Sega also... Ich habe ja vorher eigentlich gedacht, das hole ich mir auf gar keinen Fall, aber inzwischen, das ist ein echt schickes Gerät.
Ich finde es also riesengroß, aber es wirkt sehr leicht.
Ja, es ist leicht. Ja. Es wirkt nicht nur leicht.
Was hast du angespielt auf der Vita?
Dieses, wie heißt denn das? Wo man
das Menü.
Wo man auf das Menü ist saugeil. Und dieses hier, wo man diesen kleinen Ball durch die Gegend rollt mit dem Touchscreen auf der Rückseite. Wow. Das steuert sich extrem beschissen. Aber
also ich habe Uncharted mir kurz angeschaut und das sah aus, wie Uncharted halt aussieht.
Hey! Jetzt kommt auch noch die Christine vorbei von den Orangenen.
Wir podcasten. Du bist jetzt gerade im Podcast.
Was war dein Highlight, Christine?
Mein Highlight? Ich hatte keins. Oh. Wir haben nichts gesehen. Mein Highlight war, dass mir jemand einen Mass Effect 3 Poster mitgebracht hat.
Wow.
Cool.
Das war mein Highlight.
Also mir hat keiner einen Mass Effect 3 Poster mitgebracht.
Ich bin ein Minecraft-Fan.
Hast du immer noch nicht?
Nee.
Scheiße.
Falle 7-1, Stand C. Irgendwas.
Also, ja, wenn ich rutsche, dann hört man mich nicht mehr, glaube ich. Ja, auf alle Fälle, ich möchte noch das einzige Spiel erwähnen, das ich heute Morgen gesehen habe, weil ich bin ganz früh aufgestanden, um 6 Uhr schon, nur um den ganzen Tag hier rumzuhängen und mich von dicken Kindern anrempeln zu lassen. End of Nations haben der Chris und ich uns angeguckt. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, das mit dem Prinzip von einem MMO quasi gepaart werden soll.
Also ein MMO-RTS.
Ja, und Free-to-Play auch. Also das heißt, die machen ihr Geld dann nachher mit Transaktionen für irgendwelche Skins oder Experience Boosts.
Ja, aber Skins für die Panzer. Es sah tierisch aus. Du kannst den Panzer so ein. Ja, oder die amerikanische Flagge auf dem Panzer. Dann sieht das aus wie bei Team America. Oder dass der Panzer aussieht wie ein riesen Bacon oder lauter so ein Zeug. Es gibt auch rosa Panzer.
Ja, die Entwickler waren sehr nett. Die haben auch ganz, ganz cool vorgeführt. Das waren übrigens, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber das sind Leute, die schon, der eine hat bei Doom 2 schon mitgearbeitet. Der andere hat das Original Command & Conquer mitentwickelt und so weiter und so weiter. Das sind also Leute, die schon ziemlich lange dabei sind. Es freut mich auch immer, wenn ich Menschen treffe hier, die noch älter sind als ich. Und ich glaube, das könnte unter Umständen funktionieren. Ich bin zwar nicht der typische MMO-Spieler, ehrlich gesagt spiele ich gar keine, aber es könnte das RTS-Genre vielleicht mal ein bisschen bewegen, was ja in den letzten 5 bis 10 Jahren kaum passiert ist. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass es keine Grütze wird. Es sah schön aus.
Ja. Ansonsten freue ich mich jetzt noch auf Rage.
Ja, genau. Rage Borderlands 2, das können wir dürfen eine Stunde lang Rage spielen. Ich weiß nicht, wie der Manu es gemacht hat, aber da freue ich mich am meisten drauf.
Borderlands 2 bin ich auch sehr gespannt, weil ich dieses Diablo-Prinzip von Borderlands aus der Ego-Perspektive fand ich schon super zu viert da rumzurennen. Daher bin ich sehr gespannt.
Ja, wir können jetzt unsere Gäste nochmal befragen. Also das mit Hayscore, ist das ein Gag oder gibt's das echt?
Der Fabu ist ja hier angeblich.
Ja.
Laut dem Schild.
Stefan Günther ist da, ja.
Stefan Günther ist hier. Kein Kommentar. Nee, keine Ahnung. Also ich hab mir mal die Beta angeguckt, aber wer weiß, wann Fabu das veröffentlichen möchte.
Okay. Aber es gibt schon eine Beta. Vielleicht gibt es ja bald eine öffentliche Beta.
Und du bist hier zum Arbeiten hauptsächlich, Christine?
Ja, das ist korrekt. Manu.
Das habe ich mir jetzt angewöhnt beim Podcast, nur den Namen dazu zu sagen.
Ja, das ist gut. Das ist auch die Orientierung. Wir sitzen jetzt hier zu sechs. Ne? Also wahrscheinlich weiß jetzt keiner mehr, welche Stimme zu wem gehört.
Mir ist warm.
Das ist richtig, Jörg.
Außer bei der Christine.
Wir sitzen aber hier zu fünf. Jetzt schauen wir mal. Nein, verdammt, zu sechs.
Ich zähle nicht, okay.
Wir schieben uns auf die Hitze.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben alle Spiele durch, die wir gesehen haben.
Genau.
Die interessanten zumindest.
Ja.
Schön.
Arne, möchtest du noch deine Oma grüßen, die ja auch Polynö-Podcast liebt?
Liebe Irmgard.
Das ist ein schönes Schluss.
Ich wünsche dir alles Gute und Liebe von der Gamescom. Das ist in Köln. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss.
Ja, in diesem Sinne. Tschüss.
Tschüss.